Deutschlandfunk Nova.
Hörsaal. Mit Katja Weber. Klasse, dass ihr auch Lust habt auf diesen Vortrag der Tagung. Die Hungerkunst, eine Krankheit zwischen Rausch und Abgrund. Symposium über Körperwahrnehmung, Selbstoptimierung und Magersucht. Die Tagung war wirklich ausgezeichnet konzipiert und die Vorträge waren zwar meistens so um die 20 Minuten kurz, aber auch dicht und sehr spannend. Im Hörsaal haben wir schon zwei Vorträge der Tagung gesendet. Da ging es um die biologischen und psychischen Ursachen und Auswirkungen der Magersucht.
Ich bin nichts, wenn ich nicht dünn bin.
Wohingegen das Untergewicht wirklich signifikanter im jüngeren Alter ist bis ungefähr 40 Jahre.
Die Stimme sagt, du darfst das nicht essen.
Essen ist nicht wie Atmen.
Wir stigmatisieren die Patienten. Wir sagen, warum isst du denn so viel? Oder wir sagen, iss doch einfach mehr. Oder du weigerst dich, hier mehr zu essen. Das Ganze ist viel komplexer.
Ganz einfach, wenn die Kalorienaufnahme größer als der Verbrauch ist, haben wir eine Gewichtszunahme. Und umgekehrt, wenn wir weniger essen oder einen größeren Stoffwechselverbrauch haben, haben wir einen Gewichtsverlust.
Liebe Magersucht, du bist meine beste Freundin, weil...
So einen Brief hätte Katharina von Siena wahrscheinlich nicht geschrieben im 14. Jahrhundert. Sie hat gefastet, sie hat sich gegeißelt, um näher zu Gott zu gelangen, nicht mit irdischem oder körperbezogenem Interesse. In allen großen Religionen spielte und spielt das Fasten eine wichtige Rolle. Und die emeritierte Professorin Regina Kasper gibt in ihrem Vortrag einen guten Überblick über die verschiedenen Praktiken. Kasper ist Verhaltensforscherin und Psychiaterin an der Stanford University in Kalifornien. Zum Hungerkunst-Symposium, veranstaltet von der Leibniz-Gemeinschaft und der Schering-Stiftung am 8. Dezember 2017 in Berlin, wurde sie zugeschaltet aus den USA. Die Qualität ist streckenweise, naja, bescheiden. Kaspers Ausführungen zu Katharina von Siena beispielsweise musste ich zum Teil rausschneiden, weil das Gesagte einfach nicht zu verstehen war. Trotzdem war alles andere derart interessant, dass ich es euch nicht vorenthalten will. Ihr hört jetzt also in den nächsten 15 Minuten Regina Kasper und ihren Vortrag Fasten und Körpererhöhung in Religion und Anorexia nervosa.
Die Ausdrücke Rausch, Abgrund und Körpererhöhung sind nicht von mir. Dennoch will ich versuchen, die Frage zu beantworten, ob das Fasten allein mit Rausch, Abgrund oder Körpererhöhung verbunden ist. Zunächst möchte ich über das Fasten in den Religionen dann sprechen. Das Fasten in den großen Religionen ist geistes- und gottbezogen, nicht körperbezogen, wie Sie eben gehört haben von Frau Herbertz-Dahlmann. Der Nahrung und der Funktion des Essens wird entsagt, um sich mit größerer Konzentration der Beziehung zum Göttlichen hinzugeben. Fastenrituale in den großen Religionen sind vorgeschrieben, sie sind zeitlich begrenzt und beziehen sich auf fundamentale Ereignisse in der Religion. Der spirituelle Gewinn beruht auf der persönlichen Entscheidung des Einzelnen, gewisse Fastenvorschriften einzuhalten. Abbildung 1, bitteschön. Zum Fasten im Judentum. Diese Inschrift auf dieser alten Synagoge in Rehov ist das früheste Dokument zu Fastentagen in einer jüdischen Gemeinde. Der höchste Feiertag im jüdischen Kalender Yom Kippur, an dem streng Essen und Trinken gefastet und gebetet wird, von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang, ist ein Sühne- und Trauertag. Nach der Tradition entscheidet sich das Schicksal eines jeden an Yom Kippur. Vom Yom Kippur wird von allen, auch nicht strenggläubigen Juden, eingehalten als Zeichen der Gemeinschaft. Die meisten Israelis, weniger die nicht-orthodoxen Juden in der Diaspora, fasten an Tisha B'Av zur Erinnerung an die Zerstörung des Tempels. Orthodoxe Juden, vor allem die Männer, fasten an drei anderen Tagen, von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang, am 17. von Tammuz, am 10. von Tevet und an Gedalia. Es gibt Fasten für Erstgeborene am Tage vor Pessach und am Jahrestage des Todes von Eltern. Nun zum Fasten im Buddhismus. Zu Abbildung 2, bitteschön. Die Legende vom Buddha beschreibt, wie er in der Suche nach Aufklärung die Behauptung des Yogi testen wollte, dass Selbstverneinung zur Erlösung führt. Buddha praktizierte das Fasten bis zum Extrem. Am Ende aß er ein Hirsekorn am Tag. Buddha erkannte, dass die totale Enthaltung von Nahrung nicht der Weg zur Erleuchtung war. Mäßigung, das Mittelmaß, waren der rechte Weg. So praktizieren buddhistische Mönche Nahrungsenthaltung mit Mäßigung. Manche haben eine Mahlzeit am Tag, andere verzehren nur die Nahrung beim Almosen sammeln, die man von den ersten 7 Wohltätern bekommt. Die meisten nehmen keine Nahrung nach der Mittagsstunde. Fleisch von lebenden Wesen wird vermieden, wie auch der Verzehr von scharfen Pflanzen, Zwiebeln, Knoblauch und natürlich Alkohol und Tabak. Die Fastenrituale im Buddhismus sind unterschiedlich von Land zu Land und häufig individuell bestimmt. Nun zur Abbildung 3, bitte, zum Fasten im Christentum. Wie in den anderen Religionen dient das Fasten im Christentum der Vorbereitung, der Besinnung und Sühne, der Trauer und schließt den Verzicht auf sexuellen Kontakt ein. Die Urkirche begann Ende des 4. Jahrhunderts mit dem im Judentum verankerten Fasten und dann mit 40 Tagen lang als Vorbereitung auf Ostern, später ergänzt durch die Adventsfastenzeit, die nach dem 11. November, dem Martinstag, als Vorbereitung auf Weihnachten begann. Bei der Bewegung zum mönchischen Leben in der Einsiedelei im 3. bis 5. Jahrhundert in Ägypten und in Palästina, die zu Hunderten von Klostergründungen führte, war der Verzicht auf wohlschmeckendes Essen nur ein Teil des Verzichtes auf weltliche Freuden, auf Besitz, auf Ehe und auf Kultur. Fasten im Christentum wurde im Konzil von Aix-en-Provence 837 gesetzlich verankert. Im Mittelalter gab es 180 fleischlose, auch Butter, Eier und milchlose Tage im Jahr. Im Andenken an Jesu Leiden und Tod sollte dazu an jedem Freitag nur ein Minimum verzehrt werden. Fastenopfer also bestimmten praktisch das halbe Jahr. Das Essen von Fisch war erlaubt, nicht nur, weil das Ideogramm vom Fisch, griechisch Iktys, die ersten 5 Buchstaben der griechischen Worte Jesus als Sohn Gottes und Retter beschrieben, sondern weil auch Fisch im kalten Wasser, weiß und rein, dem beruhigenden Element unter den 4 hippokratischen Temperamenten entsprach. Fasten in der evangelischen Kirche war unüblich, da Luther und Zwingli sich gegen das Fasten aussprachen. Die heutige katholische Kirche befolgt weiterhin die vorösterliche Fastenzeit, beginnend mit Aschermittwoch nach dem Karneval. Karnevale heißt dem Fleisch Adieu sagen. Die orthodoxe Kirche befolgt dazu noch eine Reihe von anderen Fastentagen. Nun zum Fasten im Islam. Im 9. Monat im islamischen Kalender Ramadan, dem heiligsten Monat, enthalten sich Muslime in aller Welt von vor Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang nicht nur des Essens und Trinkens, sondern auch allen sexuellen Kontaktes. Man erinnert sich der Herabsendung des Korans, lebt enthaltsam, betet und tut gute Werke in der Glaubensgemeinschaft. Das Fastenritual ehrt Gott und die Mitmenschen. Nach Ansichten von Historikern trugen die Fastenübungen zum Erfolg des Islam bei, da Soldaten durch die Fastenübungen trainiert wurden, tagelang ohne Speise und Trank zu kämpfen. In allen Religionen werden mit dem Verzicht auf Nahrung Werte angestrebt, die das leibliche Wohl einschränken und die geistige Konzentration fördern, um sich einer über den Menschen hinausgehenden Wirklichkeit zuzuwenden. Religiöses Fasten dient verschiedenen Funktionen, der Buße, der Sühne, der Versöhnung, der Trauer, dem Wunsch, in Gottes Nähe zu gelangen. Religiöses Fasten strebt grundsätzlich ein Leben der Gotteserkenntnis und Gottesnähe an. Dabei müssen wir uns immer klar sein, dass Fasten kostet Überwindung und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, habe ich eben gesehen, ist eigentlich ein interessantes Wort, ein denkwürdiges Wort. Bei den frühen Eremiten im 4. Jahrhundert, Männer wie Frauen, standen neben verschiedenen Arten des Verzichts auf Nahrung nie auf Salz, selten auf genug Wasser, das fromme Leben, Armut und Demut im Vordergrund, um die Hinwendung auf Gott zu stärken. Die Entsagungen und die Einsamkeit trugen zu mystischen Erfahrungen bei. In der Mystik, Myein heißt sich schließen, kapselt sich der Mensch von der Außenwelt ab, um transzendenter über die eigene Person und die Wirklichkeit hinausgehende Erlebnisse willen. Einige wenige erlebten den Zustand der Ekstase, der Verzückung, des Rausches der Nähe Gottes. Viele wurden bis zur Verzweiflung, vielleicht abgrundtief, gequält von Selbstanklagen und Versuchungen durch Dämonen. In keiner Religion war Fasten eine Voraussetzung, um mystische Erfahrungen zu intensivieren. Zum Beispiel der ekstatische, von Musik begleitete Tanz der Melevi-Derwische, der Geist und Körper zu absoluter innerer Ruhe bringt, ist nicht unbedingt mit Fasten verbunden. Nun zur Abbildung 5. Nun hat Rudolf Bell, ein Historiker, interessanterweise eine Verbindung vom religiösen Fasten im Mittelalter zur Anorexia nervosa hergestellt. Er argumentiert in seinem Buch Holy Anorexia, dass eine große Anzahl der exzessiv asketischen jungen Mädchen, die häufig schon als Kinder fasteten, Verhalten von Anorexia nervosa aufweisen. Die heilige Katharina von Siena, die von 1348 bis 1379 lebte, ist eine der am besten dokumentierten jungen Frauen.
Entschuldigung für die technische Panne.
Ja, wir können gern, ja.
Gut.
Erzählen Sie mir mal, wie weit wir gekommen sind.
Waren wir schon wir waren bei Katharina von Siena.
Ah gut, dann sind wir ja ganz bald am Ende. Gut, also die Katharina von Siena, die Sie gesehen haben und die dann im Alter, glaube ich, von 32 Jahren gestorben ist. Also praktisch ganz früh heilig gesprochen, aber nicht wegen der Anorexia nervosa, sondern weil sie den Papst von Avignon nach Rom zurückgebracht hat. Also Anorexia nervosa führt nicht unbedingt zur Heiligsprechung. Also ich will jetzt weitermachen. All diesen streng fastenden jungen Mädchen war der Wunsch, gemeinsam eine engere Beziehung zu Gott herzustellen und durch Verzicht auf Essen die Schönheit des Körpers zu untergraben und damit jegliche Versuchung zur Sünde zu mindern. Dazu kamen Selbstkasteiungen durch das Tragen von Hemden aus Haaren oder Nägeln, Geißelungen und ganz nächtliches Gebet. Sie erlebten beglückende und manchmal quälende Visionen. Den abgemagerten jungen Mädchen war gemeinsam, dass sie auf Proteste, Tränen und Bitten der Eltern, der Vorgesetzten, der Beichtväter zu essen, nicht eingingen und behaupteten, sich besser und kräftiger zu fühlen, ohne zu essen. Da die Kirche exzessives Fasten verurteilte, es war eine Ausnahme in den Frauenklöstern, kam die ungewöhnliche Fähigkeit der Mädchen, bei fast vollständiger Ablehnung des Essens ihre täglichen Aufgaben zu erfüllen, in den Verdacht, vom Satan inspiriert zu sein. Sie wurden zum Skandal und der Komplizität mit dem Teufel angeklagt und von der Inquisition untersucht. Und da sie ihre Aufgaben musterhaft erfüllten, klaren Sinnes und wohltätig waren, wurden sie häufig verdächtigt, heimlich zu essen. Jetzt kommen wir zur Abbildung 6, bitte. Bells Beschreibungen machen es wahrscheinlich, dass Anorexia nervosa schon im Mittelalter existierte. Sie lassen auch vermuten, dass Mädchen, die Anorexia nervosa entwickeln, eine nicht normale Fähigkeit zum Hunger haben. Die Bezeichnung Anorexia nervosa wurde vor 150 Jahren von Gall in England und Lassec in Frankreich geprägt. Die Bezeichnung Anorexia ist allerdings irreführend, da der Appetit nicht verloren geht, wenn auch Hunger und Appetit häufig vermindert sind. Nicht die körperliche Schwäche, sondern die gefährliche Abmagerung ist gewöhnlich der Grund für die Aufnahme ins Krankenhaus. Wie kann es zu einer solch schweren Abmagerung kommen, ohne Einschränkung des Verhaltens im täglichen Leben? Ist es reine Willensstärke? Wir haben kürzlich vorgeschlagen, dass die Fähigkeit zum Hungern durch den ungewöhnlichen Erhalt der körperlichen und geistigen Kräfte bei der Anorexia nervosa ermöglicht wird. Es scheint in der Anorexia nervosa eine Störung des Energiehaushaltes zu geben, denn der Körper spart normalerweise bei unzureichender Nahrung Energie ein. Auf diesen Zustand der erhaltenen Kräfte, auf ein aktives Körpergefühl, den ich versuchsweise ruhelose Aktivierung genannt habe, weisen unzählige Beobachtungen in der Literatur ins Jahrhundert hin. Und ich zitiere: Die Gewichtsabnahme verstärkt die Neigung, sich zu bewegen. Sie ermüdet nie. Eine bemerkenswerte, unverhältnismäßige körperliche Energie. Eine eigenartige Ruhelosigkeit. Sie macht lange Spaziergänge, die weit über ihre Kräfte hinausgehen. Was uns bisher fehlt, ist die Aussage der Mädchen selber über ihre Körperempfindungen während der Gewichtsabnahme. In einer ersten Befragung von 20 Mädchen von 12 bis 17 Jahren zu ihrem körperlichen Zustand zum Zeitpunkt ihres schwersten Gewichtsverlustes, die wir in Zusammenarbeit mit Dr. Berea Haas in der Charité gemacht haben, haben 85% ein vermehrtes Bedürfnis, sich zu bewegen, angegeben. Und mehr als die Hälfte sagten, sie hätten so viel Energie wie vor der Gewichtsabnahme. Nun zur Abbildung 7 bitte. Die Anorexie scheint also mit einem bewegenden Körpergefühl verbunden zu sein, das vielleicht als Körpererhöhung empfunden wird. Ich möchte nun die Hauptpunkte kurz zusammenfassen. Der Ausdruck Religion kommt von Binden, von Ligare. Fasten in den Religionen geschieht innerhalb des Glaubens in einer Beziehung zu einem Gott. Religiöses Fasten ist begrenzt und vermittelt das Bewusstsein der Läuterung. Mystische Erlebnisse, die eine ekstatische Hochstimmung und ein Gefühl von Körperlosigkeit durch Fasten allein vermitteln, sind selten und scheinen wenigen Menschen vorbehalten. Andererseits können quälende Vorstellungen und Zweifel während des Fastens den Glauben untergraben. Allein bei der Anorexia nervosa scheint das anhaltende Hungern und der schwere Gewichtsverlust mit einem bewegenden, veränderten Körpergefühl einherzugehen, das zur Fixierung auf den abgemagerten Körper beiträgt. Ich danke Ihnen.
Regina Kaspers Vortrag Fasten und Körpererhöhung in Religion und Anorexia nervosa. Gehalten hat sie ihn anlässlich der Tagung Die Hungerkunst, eine Krankheit zwischen Rausch und Abgrund. Symposium über Körperwahrnehmung, Selbstoptimierung und Magersucht. Mehr Vorträge dieser Tagung findet ihr im Hörsaal vom 3. und 4. März 2018. Ich sage besten Dank fürs Zuhören und für euer Interesse. Bis bald. Katja Weber ist raus.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.